Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und
Let's Talk About Spandex. Wäre das nicht eigentlich charmanter, wenn wir uns gegenseitig unsere Branches so ansagen?
Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann besprochen, dass das so wäre und wir tun es nicht. Oder ich tue es nicht, ich ignoriere das einfach.
Wir drehen uns jetzt auch schon inzwischen im Kreis, was diese Gespräche angeht. Na gut, hey Christian, was geht ab? Wir sind zu spät zu Halloween dran, obwohl das natürlich clever wäre, für einen Filmpodcast eine Halloween-Episode aufzuzeichnen oder parat zu haben. Aber da wir Renegade sind, achso, du wolltest jetzt komplett meine Algorithmus- und Marketingstrategie, die wolltest du überschlürfen?
Nein, ja, ich habe ihn ja auch erst nach Halloween gesehen und du ja auch, was wir mal machen, ne?
Ja, aber wir hätten uns ja darauf vorbereiten können, da kommt was. Oh, liebe Filmrelease-Freaks, hier kommt was, hier ist was am Horizont.
Ja, nee, ich hatte keine Zeit zu Halloween.
Dann ist das halt so. Wie ist es dir ergangen zu Halloween?
Ganz gut, wir haben ja ein Halloween-Geisterzelt bespielt. Und da hatten wir tatsächlich auch einen Charakter, der so ein bisschen an den Film heute erinnert. Und das war eigentlich eine sehr lustige Angelegenheit. Super anstrengend, aber auch lustig.
Das ist top. Ich wünsche dir mehr Spaß und mehr Aufträge im Geisterbahngewerbe, was das angeht.
Ja, das kann man machen. Ja, das war wirklich, wirklich irgendwie interessant. Das war so ein Geisterzelt und dann so eine Show jede Stunde von so 25, 30 Minuten. Und dann ging es da irgendwie um 5 Geister, die vorgestellt wurden. Am Schluss gab es eine Maschine und dann durften die Zuschauer helfen, die Geister zu beschwören. Und dann wurden die lebendig und dann gab es halt einen Waldemar, der halt auch so ein bisschen wie so eine Animatronic-Puppe angelegt war, der dann eine echte Kettensäge angeschmissen hat, ohne Kette natürlich, um niemanden zu gefährden. Aber das war alles ein großer Spaß. Dann wurden die Leute freundlich, als es dann zu eskalieren begann, dann nach hinten hinaus begleitet auf der Rückseite des Zeltes.
Alles im Geiste der Walpurgisnacht, das freut mich.
Ja, das war ein Ding. Also war eine Erfahrung. War nicht so wie der sonstige Halloween, wo man einen Horrorfilm guckt und das ist auch nett, aber
stimmt, sehr viel aktiver bei
Horrortheater
dir
zu machen, ist auch irgendwie spaßig.
Nice.
Yum, yum, yum. Lecker Kaffee.
Du bist doch echt richtig, du musst noch ein bisschen energizen, ha? Huh? Du bist noch nicht richtig auf Level. Du bist noch nicht so hibbelig und Batterie im Arsch, wie sonst.
Ach so, ist die Power hin? Bin ich sonst in More Power?
Nee, oder vielleicht hast du einfach gerade die Less Power. Ich weiß es
ja
nicht.
Ja, man muss sich auch mal ein bisschen eingrooven. Ich war jetzt hier so mit anderen Geschichten gerade gedanklich beschäftigt, mit anderen Projekten und so. Ich habe nachher noch einen Job und irgendwie
war ja auch eine kleine Content-Pause unsererseits, obwohl wir Sachen auf Halde haben.
Ja, ich habe das neulich gemerkt. Ich habe mir einen Podcast angehört, den ich mal mit Lars gemacht habe. Da waren wir auch irgendwie am Anfang so richtig down so. Das hat echt 10 Minuten gebraucht, bis wir so hochgefahren sind. Also was ich auch wirklich einfach gehört habe. So.
Ja.
Ich dachte, okay, da war ich kurz zum Einschlafen am Anfang.
Und das bei deinem eigenen Talk. Das ist natürlich ganz drastisch und wild. Ich war auch in einer Geisterbahn, sie heißt Bochum. Hab da die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam besucht über viele, viele Tage. Konnte mich auch mit keinerlei Hollywood auseinandersetzen. Das mache ich jetzt aber tatsächlich ganz, ganz doll. Ich hatte so eine kleine Medienkonsumpause gefühlt, habe jetzt aber sowohl Dumb Money geguckt, also diesen
Film. Ich habe nur Schlechtes gehört.
Aber nein, überhaupt nicht. Es ist nicht wahr. Alles, was du Schlechtes gehört hast, ist nicht wahr. Das ist eine schöne, sehr drastische Verkürzung dieses GameSpot, dieser GameSpot-Store-Geschichte. Okay. Ich bin aber auch ein Sucker für solche Wirtschafts-Farce-Sachen. Ich halte ja auch viel von dem Big Short-Movie von Adam McKay. Und was hast du da Schlechtes gehört? Mir fällt nichts ein, was daran richtig schlecht sein soll, tatsächlich.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur.
Du musst. Ja, wer sagt sowas? Was war die?
Ja, unter anderem der Wolfgang Schmidt, das war das Letzte, was ich gehört habe.
Ah, ja, Wolfgang Schmidt kann sich aber auch echt ficken gehen, ehrlich.
Also, ja, der ist auch manchmal so, das kippt bei dem auch immer, wo man denkt, wie kann er denn das mögen und das so abgrundtief scheiße finden, das passt ja überhaupt nicht zusammen.
Ja, aber der sieht ja schon aus wie ein, der wähnt sich zwar natürlich auch immer arg links, der ist ja im neoliberalen Kostüm immer verkleidet. Nee, ich glaube, du musst sehen, das ist halt echt so eine Seth Rogen-Comedy, die sich an sowas Wahrem wie diesen GameStop-Phänomen abarbeitet.
Also ich meine, die Geschichte ist total gut, also die in der Realität passiert.
Und das Buch habe ich damals auch von Robert Messerich, das habe ich gelesen. Messerich? Wäre richtig schön, wenn ich sage, das Buch habe ich gelesen, jetzt kriege ich den Autor nicht mehr zusammen. Also habe ich dieses Buch schon gelesen, das hieß damals noch The Anti-Social Network. Und also ich erkenne das wieder. Also klar ist das Buch ein bisschen nüchterner und kommt manchmal dieser Seth Rogen-Humor durch. Aber diese Vermischung und Verknappung, ich glaube schon, dass das auch ein wichtiges Thema ist, auch so in dieser amüsanten Art und Weise zu erzählen. Mhm. Und mir wurde halt natürlich voll klar, weil wir jetzt gerade ja auch in der deutschen Ex-Twitter-Sphäre und sowas immer diese Diskussion haben von wegen, ey, diese Generation jetzt, die verweichtlich alle schreien nach den Vier-Tage-Woche und nach fairer Bezahlung und keiner will sich mehr so richtig hocharbeiten und sonst was. Was hier dieser Vollidiot von Trigema immer so Lustiges erzählt oder der Herr Merz, auch Vollidiot, da kann man mich gerne zitieren. Und dann denkt man sich ja, aber warum sollte sich die Generation nach uns auch noch für irgendwas hocharbeiten? Warum sollte sich unsere Generation für irgendwas hocharbeiten? Ein Haus sich zu erwirtschaften, selber durch eigenen Fleiß, ist komplett illusorisch. Niemand wird für Wirtschaftsverbrechen in irgendeiner Art und Weise bestraft. Alles ist ganz große Idiotie. Und die Leute, die sich Genius wähnen, von wegen, oh, der muss ja Milliardär sein, weil er ein Genius ist, die entpuppen sich auch alle als Trottel. So, also warum soll denn die Generation da irgendwie so ein scharfe Häusle bauen, Idealismus nachrennen? Ey, dann lieber kiffen und TikToks machen, ehrlich. Oder OnlyFans-Accounts gründen, wenn du hübsch genug bist und jemand das sehen möchte.
Ja.
Kann ich voll nachvollziehen. Und das macht der Film noch deutlicher. Also ich denke so, ja, ey, als junger College-Student, also wäre ich jetzt noch Anfang 20, wäre ich wahrscheinlich noch viel doller in der Sinnkrise als sowieso schon. Wo wir denken, lohnt sich ja gar nichts mehr für nichts. Also, ja. Wieso? Wohin? Will irgendjemand meine Füße sehen für Geld? Kann ich es verkaufen? Naja.
Ja, wir könnten so einen, ehrenamtlichen Podcast machen, wo wir auch nichts mit verdienen.
Ja.
Ach, verdammt, machen wir ja schon.
Ja, sicher. Aber das ist dann noch irgendwie unsere Entscheidung. Das heißt nicht von wegen, ey, Sebastian, Christian, wenn ihr länger bleibt irgendwie am Freitag, dann wird euch das, vielleicht seid ihr dann irgendwann mal befördert oder ähnliches. Und macht minimal mehr in eurem Pensionsplan. Also diese Leistungslüge einfach, das umtreibt mich doch schon sehr. Und ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch echt nur 4 Bücher gelesen oder sowas. Und davon war kein einziges mehr ein Roman, obwohl ich früher ein sehr starker Romanleser war. Das sind alles so Real-Life-Abzeichnungen von, in was für einer komischen Albtraumwelt des Hyperkapitalismus wir eigentlich leben. Aber wir wollen nicht allzu politisch werden, wir wollen auch über Videospielverfilmungen reden.
Ja, reden wir mal über sinnvolle Dinge wie Five Nights at Freddy's.
Ja, hat Wolfgang Schmidt das auch nicht gemacht? Ich glaube
nicht, dass er den besprochen hat. Also ich habe da noch nichts gesehen. Ich habe sowieso noch nicht wirklich viel über Five Nights at Freddy's gelesen oder gehört.
Ich schon, aber von der Business-Seite wieder. Also das ist natürlich wieder das nächste Märchen, was die Blumhouse Productions einfach gestartet haben, die ja tatsächlich auf einen Erfolgszug reitet. Also das ist wohl die spannendste Indie-Klitsche neben A24. Und ja, man könnte vielleicht sogar verargumentieren, dass die auch sehr viel mehr Geld umsetzen als A24. Dafür A24 ein paar mehr Preise abkriegt.
Genau, vielleicht magst du mich korrigieren. Ich habe gelesen, dieser Film hat so ungefähr 10 Millionen gekostet.
20 und wohl.
In der ersten Woche das Fünffache eingespielt, also 50 Millionen. Aber also
das Letzte, was ich jetzt gehört habe, ist halt bei einem ungefähren 20 Millionen Budget, wobei der Artikel nicht klar gemacht hat, ob da auch Marketingbudget mit reingeflossen ist.
Okay.
Und hat inzwischen die 200 Millionen Marke gebrochen.
Okay.
Und hat noch 1-2 wichtige Märkte vor sich.
Okay.
Also
also ein Erfolg, so oder so.
Gönnung. Egal,
welche Zahlen man
nimmt. Ja, und alles, was du ja von denen anguckst, ne, seien es diese Halloween-Filme, die sehr divers in der Kritik ankamen, aber die haben alle krass Bank gemacht.
Ja. Hast du zufällig Fantasy Island war auch von denen, hast du den gesehen?
Nee, habe ich leider nicht gesehen.
Ja. Den fand ich vom Konzept irgendwie ganz witzig, weil ich noch diese Serie kenne.
Ja.
Und daraus irgendwie random Horrorfilm zu machen,
fand das ist, ich irgendwie jetzt kaufen die sich so bescheuert. Marken. Ich dachte eigentlich von wegen, dass es vielleicht spannender wäre, wenn die bei sich bleiben und irgendwie Annabelle und Nuns und wie sie alle heißen, selber finden. Purge, was haben die denn mit Purge gemacht? Also Purge ist ja jetzt inzwischen einfach ein Millionen-Franchise, was irgendwie mit anderen echt krass mithalten kann. Hm. Also Blumhouse, Chapeau. Ich glaube, der nächste Eli Roth-Film wird sogar von Blumhouse jetzt rausgebracht.
Thanksgiving.
Wenn ich mich da nicht komplett irre. Aber
wobei das ja tatsächlich auch immer noch auf diesen Trailern basiert.
Mock-Trailern. Dachte ich auch, oh, geht's Eli Roth jetzt echt nicht so gut, dass er jetzt seine eigene verhohene Pieplung nochmal in Ernst machen muss. Ja, aber wenn es am Ende Spaß macht, dann Gönnung.
Ja, nur weil ich dachte, irgendwie ist das jetzt einfach auch schon zu lange her. Ich meine, wann war Grindhouse und wann kam
dann ja, Patty? Ich glaube, ja, aber das mit zu lange her, da hätte ich auch Stein und Bein drauf geschworen, dass das mit Five Nights at Freddy's zu lange her ist, weil dieser Videospiel-Hype, wir haben ja eine Willy Wonderland-Folge gemacht, geneigter Zuhörer, Zuhörerin und alle dazwischen, da könnt ihr euch gerne reinhören, da war nämlich eigentlich dieser Five Nights-Hype eigentlich schon irgendwie voll vorbei und dann war so, okay, warum macht ihr jetzt diese Produktionsfirma irgendwas mit Nicolas Cage, was so entfernt an Five Nights erinnern soll, aber ihr habt die Rechte nicht gekriegt oder nicht gehalten. Hatten sie mal kurz die Rechte? War das so?
Also ich habe gelesen, dass die angeblich die Idee gleichzeitig hatten. Also sie wollten Willy's Wonderland machen und zufällig zum Videospiel waren sie mehr oder minder zeitgleich da. Und
das ist unmöglich. Gerade der erste Teil, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Hat ja so ein Hype, das kann man nicht auch so, das haben wir nicht gewusst, dass das ein Ding ist. Das halte ich für ein Ding.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, ich habe das Spiel halt nie gespielt, da kann ich überhaupt nichts zu sagen.
Ja.
Aber jetzt auch bei diesem Film muss man natürlich schon sagen, dass so die, also als ich den Trailer hier gesehen habe für Five Nights at Freddy's, dachte ich, okay, das ist nun wirklich Willy's Wonderland. Also die Beats in dem Trailer waren ja komplett der andere Film, nur mit besseren Effekten jetzt.
Ja.
Ich fand jetzt den finalen Film deutlich anders, aber darüber wird dann gleich zu reden sein.
Genau, also ihr könnt euch da gerne reinhören. Also das ist ja total schön, weil jetzt können wir ein Videospielphänomen, einen Halloween-Film besprechen und irgendwas, was ich auch als Film in Geiste irgendwie einreite, nämlich ganz, ganz stark, oder vielleicht auch nicht, an Willy Wonderland. Und Willy Wonderland fanden wir beide... Ich
glaube, Willy's Wonderland.
Willy's Wonderland.
Nimm dich mal zu.
Ja, ist ja auch alles richtig. Und ich glaube, den fanden wir beide unisono kacke. Und mit dem Budget, was sie hatten, jetzt müssen wir natürlich uns ranlesen, was das hatte, also ganz, ganz wenig gemacht. Der Film wirkte klein, schäbig, billig und nur auf so einen gewissen Kult abziehend, den es nicht erreicht hat. Also wir hatten da irgendwie, ich hätte schon fast gesagt, Sylvester Stallone stimmt gar nicht, Nick Cage, der keinen Satz spricht und sich ja dauernd kultig koffeinhaltige Kaltgetränke reinknallt und...
Ja, wobei diese Nicolas Cage-Sachen, die fand ich ja noch ganz okay. Was ich halt wirklich so schäbig an Willy's Wonderland fand, dass der sieht halt aus wie ein Amateurfilm.
Ja.
Also teilweise waren ja die Animationen, war ja wirklich einmal eine Frau in der billigsten Verkleidung.
Mit so einem Pappmaché-Kopf.
Also, so blöd. Und Menschen, die auf der Straße tot sein sollten und sich dann am Ende des Takes wieder bewegen. Also ja. Man denkt, das kann ich ja in After Effects besser. Also...
Nee, ich glaube auch, dass diese Nick Cage-Sache nicht so richtig funktioniert hat und dass sie da mit einer sehr exzentrischen Idee reingegangen sind. Wie cool wäre das? Ne, so ein Ding, was man dann so irgendwie in seiner Studienbude zitiert. Und das ist so Horrorfilm, dass Nick Cage dabei in der Rede keinen einzigen Satz. Oh. Aber das geht für mich auch nicht irgendwie richtig auf.
Ja, ich glaube, diese kultige Ansatz, den verstehe ich auch schon. Ich glaube, der funktioniert für mich halt noch am meisten.
Mhm.
Aber wie gesagt, dieses ganze Handwerkliche, ich meine, da wird jemand von der Polizei mitgenommen und dann random in so einen Trailer gesperrt, weil sie ganz offensichtlich
keine Station hatten.
Polizeirevier hatten oder ich glaube einmal fehlt dann auch der Polizeiwagen einer Szene, weil offenbar einfach das Budget nicht
für ein Auto dann da komische ist. Day-for-Night-Shots und dieses Restaurant, was super klein ist und haben sie das Problem, dass sich da die ganzen Teenager, die ja auch noch da sind, sexy Teenager, die müssen sich eigentlich vor diesen komischen Puppen verstecken, aber er wirkt mikrig, eine Sache, die ich so einer gewissen Übermut, wäre das echt so ein College-Film, dem würde ich sogar noch irgendwie was abgewinnen können, aber dann gibt es halt noch dieses fiese Kalkül, dass das halt ein richtig krasser Kultfilm wird und die alle richtig krass Bank mitmachen. Ja. Weißt du, das ist nicht aus so einer Übermut, was ich ja ganz, ganz, ganz viel denn irgendwie den Mantel des Schweigens über vieles werfe.
Mhm.
Aber wenn man denkt, von wegen mit so einem Billing-Schrott cashen wir richtig ab, dann dürfen wir da auch so
reingraben. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Also ich glaube, die haben gut abgecashed.
die werden auf jeden Fall abgecached haben, aber ich weiß nicht, ob sie so abgecached haben, wie sie wollten. Da müssten wir jetzt nochmal nachgucken. Ja. Aber die werden da jetzt alle nicht ärmer rausgegangen sein.
Nee. Aber es ist tatsächlich eine Frage, warum hat das jetzt, vielleicht war es Corona, aber warum hat das jetzt so lange gedauert, bis es jetzt die offizielle Videospielverfilmung gibt?
Ich glaube auch, das ist gar nicht so einfach zu erzählen. Und ich glaube, der Film hat sich ja nicht nur digitaler Trickkunst, sondern auch Animatronics verschrieben.
Genau, ich habe sogar gesehen, dass sogar der, wie heißt der Laden jetzt? Jim Hansons
Dream Supergrill, ja, ja, irgendwie sowas.
Da involviert war und Foxy gebaut hat. Und Foxy teilweise von bis zu 6 Puppeteers bedient wurde.
Und ich glaube, das merkt man dann auch, dass sie sich dann teilweise die Mühe gemacht haben, dass es nicht All-Full-Digital-Solution ist, aber es braucht auch seine Zeit. Und dann ist, glaube ich, der Stoff. Also nehmen wir mal an, du sicherst dir irgendwie diese doch relativ beliebte Marke. Und dann hast du den einen Schuss, die Geschichte richtig zu erzählen. Aber was erzählst du denn da genau? Und was erzählst du schon aus und was lässt du offen? Da können wir nämlich auch ein klein wenig drüber reden, ob der Film vielleicht sogar ein bisschen zu auserzählt ist. Weil das bei Five Nights at Freddy's ein großes Gut ist in dieser Videospielreihe, dass man nicht ganz auserzählt, um was es da eigentlich geht, sondern dass man sich das so ein bisschen so zusammenpuzzelt.
Ja, und hier magst du dich ein bisschen mit dem Videospiel aus? Magst du mir vielleicht kurz erzählen, worum es da eigentlich geht?
Also, es geht immer wieder um Freddy und seine anderen Animatronics. Und das erste Spiel war einfach ein Spiel aus der Ego-Perspektive, wo du einen Wachmann spielst, der 5 Nächte bei Freddys überleben muss. Dann kriegt er einen dicken, fetten Paycheck. Irgendwie hauen alle Nachtwächter ab, die da in diesem ehemaligen Restaurant, die ja sehr auf diese, wie heißt denn diese Marke nochmal, die war in den 80er Jahren riesengroß, also die sehr auf dieser wirklich bestehenden Marke basiert. So, und du guckst eigentlich nur in deinem Büro, in deinem deprimierenden Büro eines Sicherheitswärters durch die Kameramonitore und hörst so Telefonate oder Tapes ab oder sowas. Und dann siehst du manchmal, wenn du genau richtig hinguckst, oder gerade auf den richtigen Bildschirm guckst, auf wie auf einmal so Schatten durch diese Videomonitore huschen und kannst dich eigentlich nur dem erwehren, indem du dann mit relativ schnellen Reflexen erkennst, durch welche Gänge diese mechatronischen Viecher wollen. Und die schließen. Du hast so Buttons, wo du so Türen zumachst.
Okay.
Und das ist alles. Das ist vom ersten Spiel komplett die Spielmechanik. Du machst Buttons zu und wartest, dass deine Schicht zu Ende ist.
Ah, okay.
Und hoffst, dass nicht diese Viecher da durchkommen. Weil irgendwas stimmt nicht bei Freddy's. Und das wurde nach und nach immer mehr durch mehr Mechaniken erweitert. Also dann kamen leichte Rollenspielelemente dazu. Dann gab es in den späteren Teilen, dass du dann auch mal dieses Büro verlassen konntest. Dann gab es komplett einen Genre-Switch in so einer Retro-Spiele-Optik. Ich glaube, das haben die auch in dem Film mal aufgegriffen. Wichtig, glaube ich, bei der ganzen Nummer ist, dass der Macher von Five Nights at Freddy's nie komplett die Lösung gegeben hat, warum diese mechatronischen Viecher machen, was sie machen und wer dahinter steckt. Und man kann sich das nur aus der Game-Lore so ein bisschen zusammenbauen. Da gibt es ganze Reddit-Bücher quasi von, wie Leute sich zusammenzubauen versuchen, was es eigentlich bei Five Nights at Freddy's geht.
Okay.
So, sowohl metaphermäßig als auch als eigentliche Handlung.
Ja gut, und jetzt sind wir beim Film. Worum geht es in dem Film? Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
Genau, da sind wir, also wir haben wieder das ist das Einzige, was sie, was heißt das Einzige? Die haben schon vieles original übernommen, aber der Wachmann, es heißt Mike, heißt auch in Spiel Mike. Und der ist ein Patron seiner kleinen Schwester und ist total in dieser Unterschichtsspirale gefangen, also vom Shitty Dayjob zu Shitty Dayjob. Dazu muss man, oder kann man auch wissen, dass man in den USA oft wöchentlich bezahlt wird. Du kriegst deine Weekly Checks, so. Mhm. Und ist nach einem Zwischenfall als Security Guard dazu gezwungen, Nachtwächter bei Freddy's zu werden. Dann ist noch eine wichtige zweite Ebene, die der Film aufmacht, ist, dass er selber eine traumatische Erfahrung immer wieder bewusst herbeischwört. Also sein großer oder kleiner, was weiß ich, was sein kleiner, sein kleiner Bruder wurde damals, als er ein Kind war und kurz unaufmerksam war, aus dem Wald irgendwie entführt Und Mike hat das Gefühl, wenn er sich noch richtig, also dass irgendeine Information tief in ihm schlummert, in diesen Traumata, dass er vielleicht irgendwie lösen könnte, wer der Entführer seines kleinen Bruders ist. So, deswegen experimentiert er auch mit irgendwie Schlafmitteln und hast nicht gesehen. Das ist es im Gröbsten und dann stimmt irgendwas nicht in diesem ehemaligen Familienrestaurant. Chuck E. Cheese heißt das Vorbild. Das ist jetzt noch keinen so in diesem Chuck E. Cheese-ähnlichen. Genau.
Vielleicht sollte man nochmal die zweite Hauptrolle erwähnen, also abgesehen von seiner, ich will sagen Tochter, aber ist sie ja gar nicht, seine kleine Schwester. Aber ist schon ein bisschen so eine Vater-Tochter-Geschichte fast. Es gibt noch eine Polizistin, die in diesem Laden immer abhängt und ihn dann besucht und bei seinen Schichten und offenbar mehr weiß, als sie wissen sollte.
True.
Und das ist sehr mysteriös.
Ja.
Nicht wahr?
Das ist super mysteriös, vor allem weil die Person, mit der ich den Film dann geguckt habe, meinte, den Twist zu riechen und die Theorie aufstellte, die ist ein Gespenst.
Ah, okay.
Das ist schon sehr früh im Film. War so, die ist ein Gespenst, die gibt es gar nicht. Und dann irgendwann hat die Polizistin leider mit der Schwester interagiert, dann ist diese Theorie zusammengefallen. Oh, fand ich aber irgendwie tatsächlich erst vielleicht sogar ganz, ganz lustig, würde er abends attraktive Polizistinnen sehen, die einfach so random mit ihm abhängen wollen.
Ich weiß gerade nicht, ob ich das nicht besser gefunden hätte als das, was der Film einem erzählt, aber...
Ja, da, ja genau, wie gehen wir jetzt mit Spoilern um? Also Leute wollen ja den vielleicht irgendwie gucken oder alle Spiele spielen. Ich glaube, ihr könnt die Spiele immer noch spielen, weil die Spiele nicht in der Gänze das auserzählen, was der Film auserzählt. Man kann, glaube ich, auch insgesamt diese Lore voneinander lösen. Wir können ja den Film jetzt einfach mal als Film.
Ja, ich würde sagen, wir spoilern irgendwann. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Film ist, der einem wirklich, der einem keinen Spaß mehr macht, wenn man weiß, was passiert. Also ich glaube, da war jetzt kein Twist, wo ich jetzt im Kino gesagt habe, so ist das. So,
eine
das
Sache fand ich als Verneigung vor unserer Generation ganz spannend.
Okay.
Also fast als Meta-Twist. Gar nicht als Film-Twist, sondern als Meta-Twist fand ich das gut. Ja, scheiß drauf, wir gehen jetzt direkt ins Spoiler. Also, falls ihr den sehen wollt, wir können mal kurz ein Fazit rausboxen. Ich fand den nicht schlecht, überhaupt nicht. Für mich wäre das ein stabiler 6 von 10 Film. Aber ein guter 6 von 10 Film. Es gibt ja, ihr kennt ja das bestimmt auch. Das sind so Tage, wo man sich auch gar nicht mit mehr auseinandersetzen will. Du brauchst einfach einen überdurchschnittlichen Film. Und früher gab es diese Serie Gänsehaut oder so hieß die. Das ist ein bisschen wie so eine erwachsene Version einer Gänsehaut-Folge. Der ist auch nicht zu gruselig und auch nicht zu splatterig, aber das ist so ein kleines, süßes Schauermärchen irgendwie. Und ich kann voll nachvollziehen und voll verstehen, warum es diesen Film gibt und begrüße das auch, dass es den gibt.
Ja, das kann ich mehr oder minder so unterschreiben. Ich fand ihn sehr unterhaltsam eigentlich, dafür, dass ich da auch ein paar Schwächen sehe, aber irgendwie im Großen und Ganzen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt Willy's Wonderland uns mal angeguckt haben und der einfach so viel richtig macht, was Willy's Wonderland in meinen Augen falsch macht. Und ich bin ja auch einfach ein Puppenfan im weitesten Sinne.
Ja.
Also ich finde Horrorfilme mit irgendwelchen, sei es jetzt irgendwelchen Chuckies oder Animatronics, sowas finde ich einfach grundsätzlich ganz cool.
Ja.
Also ich mag auch sowieso Muppets und so. Also da läuft man bei mir offene Türen ein, will ich mal sagen.
krieg einen kleinen Genre-Bonus.
Ja, ich finde das einfach spaßig. Auch dieser kleine Clown, der ihn da ein paar Mal erschreckt, der da einfach immer nur
rumsteht.
Das finde ich einfach total witzig. Ich mag sowas, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mal rational begründen, warum mich das so anspricht. Aber
der Jumpscare-Clown, das hat aber auch im Kino für Lacher gesorgt. Also es war einfach so dumm, weil es ist so unnötig, aber dass sich denn die trotzdem noch die Mühe machen, diesen Jumpscare dazu. Und sonst hantiert dieser Film gar nicht so viel mit Jumpscares. Aber die gönnen sich halt diese hässliche Clown-Puppette so.
Ja, und ach, ich finde, der hat viele hübsche Zutaten und ist nicht langweilig. Und wie gesagt, die Animatronics sind ganz cool und im Großen und Ganzen kann man das echt gut weggucken. Auch meine Begleitung, die waren wie ich, wir haben alle so gesagt, ja, das war total unterhaltsam. Danach redet man jetzt nicht mehr lange über den Film, weil...
Außer wie jetzt, wir so versuchen da gleich eine intellektuelle Ebene draus
zu ziehen. Genau, gleich... versuchen wir zu ergründen, was das alles bedeutet. Aber ja, war okay, kann man gucken. Also guckt ihn und dann hört weiter oder guckt ihn danach und hört jetzt weiter. Das ist mir auch egal.
Eigentlich. Okay. 3, 2, 1. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen, jetzt können wir, wenn wir irgendwie vom naturellen Gesprächsflow darauf kommen, können wir jetzt spoilern, jetzt wurdet ihr gewarnt. Ich fand es ja auch total schön, dass der Film oder das Produzententeam hinter dem Film total wussten, dass das halt auch aus so einer Indie-Game und teilweise auch YouTube, also Five Nights at Freddy's war wahnsinnig beliebt, weil YouTuber darauf so Let's Plays gemacht haben und da selber so rum Theorien gesponnen haben mit ihrer Community, was das jetzt alles heißen könnte. So, und wofür steht der Fuchs, wofür steht das blöde Hühnchen und so weiter und so fort.
Echt, wurde da so tief eingestiegen?
Ja, richtig tief. Und einer der größten der größten Five Nights YouTuber hat sogar einen kleinen Gastauftritt in diesem Film. MatPat von The Game Theory spielt in dem Breakfast Diner, spielt der diesen Kellner, der meint, Frühstück ist das die wichtigste Mahlzeit am Tag. Das ist MatPat, der ist in YouTube riesengroß. Und das war so eine Verneigung daher, wo das herkommt, nämlich aus diesem YouTuber-Lore. Game Theory war mein Kanal, den ich auch selber sehr viel geguckt habe. Tatsächlich, ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so richtig interessant.
Vielleicht sollte man einmal kurz vorab erwähnen, was die Besetzung angeht. Die kannte ich alle nicht, außer natürlich Matthew Lillard.
Nein, Josh Hutcherson ist, glaube ich, für die Generation nach uns super relevant als Tribute von Panem-Schauspieler. Okay. Und ich fand den richtig gut in Future Man. Das ist eine Amazon-Produktion. Aber ich glaube, im Amerikanischen sogar eine Hulu-Produktion. Die lief auf Amazon eine Zeit lang. Tolle Sci-Fi-Spoof. Deswegen ist er, glaube ich, so Genre-Fans bekannt. Aber einer Generation, die nach uns kommt, definitiv. Ansonsten sagen mir den Namen aber auch nichts. Also ich finde nur Josh Hutcherson sollte man da nicht gänzlich...
Nein, sollte man nicht. Genau, es gibt eine Regisseurin, Emma Tammy, von der ich noch nie vorher was gesehen habe. Die hat so Filme gedreht wie Mit dem Wind und Blood Moon.
Was siehst du?
Falls das jemand kennt.
Ist Blood Moon nicht so ein Ding, was ein bisschen abgehypt? Nee, das verwechsel ich bestimmt.
Keine Ahnung.
Von wann ist Blood Moon? Das verwechsel ich mit ziemlicher Sicherheit.
Ich glaube auch. Also ich habe jetzt hier drauf geklickt und da steht einfach nur Blood Moon und nicht mal ein Jahr dahinter. Das scheint jetzt nicht der...
Nee,
der
ja, dann es gab irgendwie so ein Indie-Kult-Hit, der so ähnlich hieß. Ist ja wurscht.
Also Letterboxd 2021, aber keine Ahnung.
Ja, das ist ja im Grunde auch egal. Sie hat den Zuschlag bekommen, macht die Sache ganz vernünftig. Es ist eine... Jetzt kommen wir mal zur Spoiler-Sache. Es ist eine amüsante Gespenstergeschichte im Grunde. Also es ist keine wilde Chucky-Reboot-Geschichte, dass irgendwie eine AI durchdreht oder dass im weitesten Sinne böse Mächte in diese Puppen gefahren sind. Nein, es sind verzweifelte Seelen, die nicht aus diesem Imbiss raus können, weil sie dort wahrscheinlich ihr Leben verloren haben. Kinderseelen.
Ja.
So, das ist am Ende die Punchline von der Nummer, wenn man sich anfangs noch fragt, warum die Viecher da durch die Gänge fleuchen.
Mhm.
So, und da kommt noch ein Meta-Twist drauf, nämlich, dass der Lieblingskiller unserer Jugend eines Horrorfilms, der unser Verständnis von Horrorfilmen mitgeprägt hat, nämlich Scream, dass Matthew Lillard sein Comeback als messerschwingender Wahnsinniger gibt. Mhm. Spoiler, Spoiler, Twist, Twist. Das wollte ich nur jetzt erwähnt wissen, dass ich diese Casting-Entscheidung sehr wohlwollend abgenickt habe.
Ja.
Ich finde, das ist ein cooler Kommentar auf unser popkulturelles Gedächtnis.
Ja.
Nicht?
Doch, doch. Nö, Ich glaube, das ist so für mich die größte Schwäche so ein bisschen am Film, dass ich die Motivation auch dieser bösen Puppen und so nicht so ganz, also vielleicht müssen wir noch mal kurz auf den Inhalt eingehen. Weil
hast du dich nicht gefreut, einfach das Bild, dass Matthew Lillard wieder rumschreit wie ein Wahnsinniger und mit dem Messer rumwedelt?
Ja, ne, wie gesagt, das fand ich ja alles unterhaltsam und so, aber ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen früher einsteigen, weil wir haben ja unseren neuen Nachtwächter und so und der hat diese Träume und träumt dann halt auch immer, dass sein Bruder entführt wurde, immer damals irgendwie in den Wäldern und so, das wegfahrende Auto. Die Träume sind immer sehr, sehr ähnlich zu Hause und so, und da passiert nichts. Und dann ist er irgendwann plötzlich in wie heißt der Laden jetzt? Der heißt ja gar nicht Five Nights at Freddy's, sondern Freddy's
Tanzlokal, der irgendwie,
ja, auf jeden Fall ist er dort, und da ändern sich dann plötzlich die Träume, und das ist eigentlich, fand ich, eine ganz interessante Parallele, dass obwohl er jetzt quasi in der Höhle des Löwen ist, sich aber was tut. Also eigentlich erzählt der Film ja, dass das das Beste ist, was ihm passieren konnte, und auch seiner Schwester.
Also an sich schafft es der Film ja sowieso, eine Motivation aufzubauen, die es im Videospiel, oder zumindest im ersten und zweiten, ich muss mal ehrlich sein, ich habe nicht alle, da gibt es echt Prationteile von, was der irgendwie nicht geschafft hat. Nämlich so eine Motivation, also warum kommt er nach der dritten Nacht wieder, dieser arme Mike, wegen seines Minimum-Wage-Jobs? Nee, ich glaube nicht, sondern weil er da sich was anderes von erhofft. Und mit dieser Motivationskurve spielt das ganz gut, weil im Videospiel denkt man sich schon tatsächlich, warum kommt dieser arme Trottel Mike, wie dringend braucht er das Geld, dass er da wiederkommt, wenn er jeden Tag panisch Metalltore schließt und hast du nicht gesehen.
Genau, also im Film schießt er keine Metalltore, das wäre vielleicht noch interessant gewesen, aber es ist so, dass er jede Nacht eigentlich weiter träumt und dann andere Kinder plötzlich dort sind und denen versucht er zu folgen, die greifen ihn dann auch in seinen Träumen an, und dann hat er wirklich Verletzungen, so der andere Freddy lässt schön grüßen.
Ja.
Und das eskaliert halt jede Nacht mehr, und die Polizistin sagt schon so, hier, pass auf dich auf und keine Ahnung. Und dann gibt es diesen kleinen Kniff, dass es eine Babysitterin gibt, die sich um seine Schwester kümmert.
Ja.
Dann gibt es noch ein Familiending, das eigentlich, wer ist denn das jetzt nochmal? Ist das
die Tante?
Die Tante.
Also seine die Schwester der Mutter.
Okay, ja, okay. Auf jeden Fall gibt es eine Tante, und die möchte halt das Sorgerecht für seine Schwester haben. Und die Schwester möchte das auch auf gar keinen Fall, und er auch nicht. Und deswegen muss er halt diesen Job machen, damit er irgendwie nachweisen kann, er ist fähig dafür, irgendwie so ein Kind aufzuziehen. Naja, auf jeden Fall ist diese Tante interveniert quasi, also die zahlt sozusagen der Babysitterin und deren Familie Geld, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Und deren Plan ist, dort bei Freddy's in dem Laden einzubrechen und sozusagen so aussehen zu lassen, als würde er einen schlechten Job machen, damit er diesen Job verliert, dass sie dann an das Sorgerecht kommt und so weiter. Und dann fahren die da auch wirklich hin, also die Babysitterin samt Familie, und surprise, stößen auf böse Animatronics.
Ja.
Die sie dann dahin raffen. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Das ist natürlich ein total behaupteter Kniff einfach des Drehbuchs, um zumindest einen minimalen Bodycount reinzubekommen in den Film, weil du hängst nicht an diesen Personen, die da eingeführt werden in dem Film, in keinster Weise, und du freust dich einfach nur, wenn die Mechatronics da irgendwie lustige Fatalities durchziehen können. So, das ist natürlich einfach nur, das ist eine Mechanik über emotionale Bindung.
Genau, aber es führt ja inhaltlich zumindest dahin, dass die Babysitterin ja nicht mehr auf die Schwester aufpassen kann und er sie deswegen mit zur Arbeit nehmen muss.
Richtig.
Und jetzt ist sie ja quasi in der Höhle des Löwen, und dann gehen diese Träume weiter, und dann stellt sich raus, das hat auch wirklich mit seinem Bruder zu tun.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich was geahnt, war relativ früh doch ein ziemlich offensichtlicher Clou, auch schon
im Film. Du bist im Spoilerteil, du darfst auch den Clou sagen.
Ja, ja, nein, wenn er auf diesen Matthew Lillard-Charakter trifft, der sagt ja, der stockt ja irgendwann, als er seinen Namen liest, relativ früh im Film.
Ja.
Und da habe ich schon gedacht, oh, warum ist das jetzt so? Und irgendwie war mir ziemlich klar, dass das mit diesem Verschwinden seines Bruders zu tun haben muss.
Ja,
mir. Jetzt habe ich natürlich lange gedacht, das lag daran, dass er sozusagen dadurch dieser Name bekannt wurde in der Kleinstadt oder warum auch immer. Aber es hat natürlich andere Gründe.
Genau, man kann sogar mechanisch noch weitergehen. Der Film macht relativ schnell klar, was mir ein Rätsel ist, was ich als einziges so wirklich richtig ungeschickt finde, dass es wohl immer noch einen goldenen Hasencharakter gibt. immer wieder gibt es so Nahaufnahmen auf irgendwie, keine Ahnung, auf Zeichnungen vom goldenen Hasen. Es wird immer dieser goldene Hase irgendwie ganz prominent erzählt. Hm. Und man merkt ja sehr schnell, das ist gar nicht eine unserer vier Figuren. Wir haben einen blauen Hasen, den Teddybär, den Freddy, der eigentlich der eigentliche Star der Show sein sollte, aber irgendwie wird dieser goldene Hase immer doller aufgebaut. Dann so ein Fuchs und so ein Küken. Unsere vier ja. Monster. Und es ist irgendwie klar, wenn du einen Horrorfilm gesehen hast, dass dieser goldene Hase nicht aus Spaß da aufgebaut wird. Und dann liest du halt auch, dass es nur so und so viele Namen gibt im Cast und so. Also du kannst ja auch aus so einer Erzählmechanik-Logik irgendwie zusammenbauen. Also nicht nur, also dann warst du jetzt Detektiv und hast gedacht, ah, warum stolpert der da drüber? Hm. Und ich habe mir gedacht, Es würde so viel mehr Logik machen, wenn quasi noch ein Charakter von außen ins Restaurant reinstößt, der goldene Hase ist. So, Spoiler, muss ich nicht mehr erwähnen, ist dann ja auch tatsächlich so. Ich finde aber den schöneren Twist, wo ich dachte, oh, da habe ich jetzt Spaß dran, weil da auch die Tonalität des Films total ändert, ganz kurz nur, ist, dass sich diese Schwester von ihm super schnell mit den Animatronics, also super schnell mit dem Animatronics anfreundet, mit denen auch irgendwie so eine Kommunikationsebene findet und die Forts bauen und dann sind die auch so ein bisschen ungeschickt, weil sind ja Animatronics, die können nicht so komplexe Bewegungen machen, irgendwie der blaue Hase fällt um und zeigt dann mit dem Daumen, dass er nicht umgekommen ist und so weiter und so fort. Und das ist auf einmal so eine alberne 80er Jahre, es gab ja so 80er Jahre Kinder verbrüdern, Schwestern sich mit Spielzeug Comedy-Sachen, wenn der Mannequin wurde auf einmal echt oder sonst was. Und an sowas hat mich das dann irgendwie erinnert. Und dachte, okay, es ist einfach eine Entscheidung, echt jetzt voll weird auf diese Familien-Comedy-Nummer zu gehen. Und teilweise sogar mit dem Humor und sogar mit den Bildern, dass dann alle gemeinsam so Sitcom-mäßig lachen in Richtung dieser ungeschickten Mörderpuppen. Das fand ich schon extrem gut. Und dann ist, und das ist wieder gutes Storytelling, dann ist es auch ein bisschen Schuld unseres Hauptdarstellers, dass die Stimmung doch wieder kippt. Und das ist ja immer die Haupttragödie an ich nenne das Friedhof der Kuscheltiere-Syndrom, wenn unser Held quasi bewusst die bösen Mächte quasi beschwört und dann erst klar wird, was das eigentlich bedeutet, was er da gerade alles so macht. Weil, wie war das, er gibt denen die Erlaubnis, seine Schwester zu holen oder sowas? Oder mit seiner Schwester zu spielen, der gibt ja irgendwas feuerfrei so. Und dann sagt er, nee, warte, das war doch nicht durchdacht, das ist doch nicht erlaubt oder irgendwie sowas.
Naja, es ist ja in dem Traum. Also ja, da, er sieht ja, also in dem Moment, ich weiß auch gar nicht, von wem dieser das jetzt initiiert ist, aber er sieht halt seine Familie, wie noch alles gut war mit seinem kleinen Bruder, der dann nicht verschwunden ist. Und die sagen zu ihm, so könnte es immer sein, das Einzige, was wir von dir wollen, ist
deine Schwester.
Und dann sagt er, ja. Und dann sieht er ein, dass sein Bruder ziemlich fake ist in dieser Traumwelt. Ja. Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall. Und dann ist es aber eigentlich, hat er das schon
genau, aber er hat diese Pforte geöffnet. Ne? Ja. Ob da nun, weil er dusselig ist oder nicht, so, aber das ist immer ein sehr schöner, das ist ja das, was Stephen King tatsächlich immer ganz gut gemacht hat, dass seine Charaktere immer so ein bisschen das Böse ins Haus hineingelassen haben. Und dann noch dolleren Drang hatten, das wieder zu reparieren, was die da vermasselt haben. Deswegen hauen ja auch Stephen Kings Charaktere niemals ab. Weil wenn du unverschuldet bist und bist in so ein Blutgemetzel-Abenteuer verwickelt, dann setzt du dich ins nächste Auto und fährst weg. Wenn du dich aber verantwortlich fühlst dafür, was da eigentlich geschieht, dann versuchst du es aufzuräumen. So, wenn du zumindest einen gewissen moralischen Kompass hast.
Ja, ich glaube, für mich hat das nicht so gut funktioniert, weil ich die Agenda nicht so ganz verstanden habe. Also wie diese Welt da jetzt funktioniert. Ich meine, wir haben ja offenbar in diesen Animatronics offenbar ja Kinder stecken, die damals irgendwie auch mitgenommen wurden oder halt verschwunden sind. Mhm. Und um sie zu verstecken, haben sie die ja in die Animatronics gebaut. Und wir sehen auch solche Vorrichtungen. Mhm. Das sind quasi so Folterinstrumente. Also die
quetschen die kaputt.
Menschen oder die Kinder werden da sozusagen so reingeklemmt und dann kommen die da auch nicht mehr raus. Mhm. So.
Ja, nicht nur reingeklemmt, das hört sich dann an, als wäre das wirklich so wie so ein Anzug. Nee, die werden schon wirklich echt zerquetscht. Also es geht schon in die Organe, diese Dinger. Sie machen dich sehr tot.
Genau, aber ich glaube, ich bin da an vielen Stellen so, dass ich die Mechanismen nicht so ganz verstehe, weil später unser Bösewicht ist ja auch in so einem Ding und erst als sie den Anzug zum Beispiel kaputt machen, scheint das denen ja wirklich auch ans Leder zu gehen und vorher...
Ja, weil das ist ja kein Animatronic, das ist ja wie so ein Iron Man Anzug, den unser Schurke da hat.
Ja, aber da ist ja auch so ein Mechanismus.
Ich weiß, das ist ein bisschen unlogisch, aber eigentlich ist das ein Suit. Das andere sind Animatronics und das ist ein Suit.
Ja, stimmt.
Das ist einfach ein kleiner Logikfehler des Films. So, sie wollten. Okay.
Naja, egal. Mhm. Aber auf jeden Fall werden die da quasi irgendwie, werden sie eins mit den Animatronics. Das ist so die Idee. Und dann, also dadurch, dass der Film so viel auf so einer Traumebene spielt, frage ich mich einfach so, warum, es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe, aber ich glaube, persönlich hätte ich ein bisschen gern mehr in der Realität gesehen, also an Bedrohungen, an Spannungsmomenten und so. Das passiert einfach sehr viel in Träumen und wo er halt den Kindern begegnet in ihrer Wahnfigur.
Ja, wobei man sagen muss, spooky Kinder sind auch spooky. Das, also irgendwie einen verlaufen die Augen und sowas. Ja. Das ist schon das kleine 1x1 des gruseligen Films und wahrscheinlich kommen wir dann auch irgendwann mal an die Grenzen des Budgets für diese Animatronic-Viecher. Man sieht die auch gar nicht so wahnsinnig viel bewegen. Tatsächlich ist das dynamischste Vieh von denen, was ich auch einigermaßen cool finde, weil die sollen ja auch so echte Schwere haben. Die können nicht so durch die Gegend fetzen. Das agilste von denen ist so ein kleiner Muffin, irgendwie, der irgendwie gefühlt die meisten Bodycounts bekommt.
Ja, so ein Geburtstagsmuffin.
Also. Der Geburtstagsmuffin von dem Huhn von Chica. Ja. Chica, irgendwie sowas. Also ich glaube, dass das, was der Film machen musste, ist halt die Grundfabel, die ja sehr schnell zu erzählen ist. Wachmann hat Angst vor diesen Chuck E. Cheese Mechatronics und versucht, die einzusperren, damit die nicht rauskommen.
Ja.
Dass sie das halt irgendwie auf 90 Minuten strecken mussten. Und deswegen mussten sie diesen Traumplot richtig krass aus weit, weit strecken, wie Kaugummi weit ziehen.
Also es funktioniert ja. Also ich fand den Film nicht eine Minute langweilig. Mhm. Das muss man ja schon mal sagen. Das hat ja irgendwie auch funktioniert.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel wirklich eine der spannendsten Szenen, die hast du auch eben ganz kurz erwähnt, ist ja wirklich der Moment, wo plötzlich das Mädchen mit den Animatronics gut Freund ist und dass der Vater auch, nee, der Vater, ich sag immer der Vater, der aber Bruder. Der Bruder das erste Mal wirklich realisiert, dass diese Dinger jetzt ein Eigenleben führen.
Ja.
Und die so zwischen allen stehen und eigentlich ja auch unterlegen wären, wenn sie jetzt angegriffen sein würden und dabei nichts passiert. Und das fand ich so ein Moment, der für mich so in Sachen Spannung fast am besten funktioniert hat. Und das wird dann auch ein bisschen weird, weil dann auch noch die Polizistin da hinkommen, von der man auch nicht weiß
genau. Und die haben gemeinsam Spaß, die machen halt diese Spiele und es wird halt auch echt albern so.
Ja.
Und die liegen halt lachend, also du hättest einen Freeze-Frame machen können und dann so eine Schrift drüber setzen, dann wäre es ein Sitcom-Ende gewesen irgendwie. So à la Alf oder so. Wir und die Mechatronics. So die Patchwork-Family und die vier Mörderroboter.
Klar. Ja, und das fand ich total interessant, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war, aber für mich das schon so einer der Momente war, die irgendwie verwirrend waren und damit auch irgendwie haben die ganz gut funktioniert für mich, weil wo man irgendwie mit dem Wachmann ist und denkt sich, okay, das ist jetzt einfach auch nicht gut, was da passiert, aber eigentlich kann er da auch gerade nicht so wirklich viel machen, so man will die Monster auch nicht verärgern, sonst könnten die irgendwie böse werden. Ja, andererseits denke ich mir, wenn das jetzt eigentlich nur harmlose Kinder sind, die in denen stecken, warum bringen sie dann zum Beispiel die anderen einfach alle so um? So? Und vor allem dann die Babysitterin, die nun wirklich im Gegensatz zu ihrem Bruder oder wer das war, da auch vergleichsweise harmlos eigentlich war.
Ja, es gibt auch diesen einen armen Wachmann am Anfang des Films, den sie auch zu Hackfleisch verarbeiten.
Genau.
Das ist nicht gänzlich geklärt. Ich dachte immer, dass der goldene Bunny immer sagt, von wegen, die machen euer Heim kaputt oder so. Und deswegen, weil sie auf diesen goldenen Bunny ja ganz klar hören. Sogar auf Zuruf. Alle anderen müssen per Bilder mit denen kommunizieren. Und irgendwie scheint es so, als könnte der goldene Hase, der sagt ja Sachen wie, steht auf, schnappt euch den und den und sowas. Der kann ja so Befehle verteilen.
Ja, ich habe noch am Ende gedacht, okay, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn dieser Kindermörder auch die Chance sieht, jetzt auch noch seinen Bruder irgendwie umzubringen, so aus aus so einem perfiden Gedankengang. Aber dann habe ich gedacht, ja, aber es macht ja immer noch keinen Sinn, dass es vorher einen Wachmann gab, den er dann halt auch umbringen lassen.
Ja, ja.
Weil der wird ja nicht irgendwie auch noch
der heißt auch zufällig Bruder so
gewesen sein. Das macht ja alles nicht so richtig viel Sinn. Und dann Wachmann einzustellen, nur um ihn umbringen zu lassen, ist natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht genau warum. Also ich hatte ursprünglich gedacht, dass sie wirklich einen Wachmann wollten, damit da nicht Kinder reingeraten, die dann von den Figuren umgebracht werden. So habe ich ursprünglich den Plot gelesen, wo ich dachte, das hätte jetzt für mich eigentlich fast noch mehr Sinn gemacht, dass er wirklich da ist, um die Außenwelt von diesen Figuren zu schützen. Und nicht, dass er eigentlich von intern reingeholt wurde, um, ja, warum eigentlich? Keine Ahnung.
Vor allem, wenn man das alles weiterdenkt, muss das ja auch mit einem Identitätsdiebstahl einhergehen oder kompletten Verwischung eines vorherigen Lebens. So. Und natürlich ist die Lore von Five Nights total hanebüchen, dass jemand, der vorher ein Star-Ingenieur war und der weltführende Mensch in Robotics, sagt, ach, weißt du was, ich will lieber einen Imbiss aufmachen. Das ist ja alles ganz, ganz grober Nonsens. Ich glaube, auf diese Sachen musst du dich so für diese Geister-Gespenster-Geschichte so ein bisschen einlassen. Leider Gottes. Da hätten sie aber, finde ich, auch irgendwas Geschickteres für finden können. Beziehungsweise ich fand ja diese Beobachtung, beziehungsweise diese felsenfeste Überzeugung, dass die Polizistin ein Gespenst ist, gar nicht so doof. Weil wenn man auch durchzählt, wie viele Kinder da im Wald sind, mit dem Bruder, wo wir uns ja auch alle ziemlich sicher sind, dass der nicht wiederkommt, sondern dass der auch tot ist, dann hätte das mit diesen mechanischen Figuren hingehauen. Plus ein blondes Mädchen. Also weißt du, jeder hätte in einem stecken sollen, aber es gab dann einen Menschen zu viel, der nicht in irgendwas stecken kann. Das hätte dann von wegen der gute Geist der Polizistin sein können. Vielleicht das blonde Mädchen, was aufgewachsen ist und sich jetzt einfach vorstellt, dass sie ein Polizist ist. Vor allem, was ist denn das für ein Polizist, der den ganzen Tag da rumgammeln kann und nichts anderes zu tun hat, als Nachtschichten neben diesem ehemaligen Familienrestaurant zu führen.
Aber hast du dich nicht auch ein bisschen gewundert, dass dieser Bruder nicht irgendwann auch noch Teil des Ensembles wurde, der Killerpuppen? Ich hätte ja felsenfest drauf schwören können, dass irgendwie die Lösung ist, dass einer von diesen Killerpuppen irgendwie
sich erinnert und sagt, das ist mein Bruder.
Genau, da die Familienfehde gespielt wird.
Nee, weil ich schon ja früh gesehen habe, diese fünf Kinder, also das sind ja fünf Kinder, die er begegnet, neben seinem Bruder. Und wir haben vier Puppen. Es gibt eh schon eine Doppelbelegung, deswegen dachte ich nicht, dass irgendwie auf einmal der Freddy Bär den wiederkennt und sagt, Mike, und sich dann gegen seinen bösen Schöpfer wendet.
Ja.
Ich kann verstehen, dass man das so liest. Fände ich auch nicht unclever. Das ist so ein Darth Vader-Moment, dass sich Darth Vader im letzten Moment dann doch noch zum Imperator dreht und den keine Ahnung in die Schlucht runterwirft. Habe ich aber so nicht gelesen.
Okay. Nee, ich habe es irgendwie nur erwartet, weil ich dachte, warum. Also wenn die anderen Kinder quasi umgebracht wurden, indem sie in diese Figuren gesteckt wurden, habe ich mich gefragt, warum ist es jetzt bei seinem Bruder anders gewesen?
Ich glaube, weil das am Anfang seiner Karriere war von diesem Mörder. Ach, weil sonst kommt das mit der Timeline gar nicht hin.
Okay.
Also diese ganzen Chuck E. Cheese-Dinger haben ja in den 80er Jahren aufgemacht und alle in den 90er Jahren geschlossen.
Ich glaube, ich hätte es total gefeiert, wenn man einmal irgendwie in der Zeit zurückgesprungen wäre. Einmal zu sehen, wie das damals gewesen wäre oder gewesen ist.
Also als Restaurant, als das noch so richtig Bestand hatte. Ja, haben wir vielleicht die Option für Teil 2, wenn sie 200 Millionen Dollar verdient haben.
Ja.
Dann ist das.
Also ich meine, aber wie willst du das fortsetzen? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich dachte, so richtig offen ist die Fortsetzung ja jetzt auch nicht. Also die haben mir ja im Prinzip den Bösewicht überleben lassen, aber ansonsten ist da so klar.
Ach, das kannst du ja schnell machen. Du kannst ja einfach sagen, von wegen die Lesen, von wegen Chuck E. Cheese soll doch abgerissen werden jetzt nach Ewigkeiten. Chuck E. Cheese, Freddy's, Dingsy Bums. Und Mike kehrt in die Stadt zurück und sagt, ihr könnt das nicht abreißen, dann sind sie frei, was weiß ich. Die kommen dann euch zu holen und dann wird ein Gemetzel sondergleichen. Oder du erzählst einen neuen Wachmann. Geht natürlich auch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die ganzen Freddy-Reihen müssten ja auch theoretisch irgendwann mal die Hauptcharaktere gewechselt haben. Da kommt ja keiner mehr in dieses Restaurant zurück und sagt, alles klar, auf ein neues. Let's go.
Wie meinst du, wer muss die?
Die Videospielreihe, die muss ja irgendwann, ich müsste jetzt mich einlesen, ob die irgendwann mal den Wachmann gewechselt haben, weil Okay. Bei ja, den ganzen Teilen wäre es ja so.
Ich bin nicht raus, da kann ich leider überhaupt nichts
beisteuern. Ja, habe ich gerade drüber nachgedacht.
Aber für was für Konsolen gab es das eigentlich?
Ich glaube, es war ein Computerphänomen.
Ah, Computer.
Für Steam gab es das relativ günstig. Okay. War so ein Steam-Hit.
Ich werde mir mal so ein Walkthrough auf YouTube anschauen.
Mach das mal. Und dann gibt es echt viele Theorien. Und das war irgendwie das Interessanteste, dass du das in verschiedene Richtungen ableiten kannst. So, wohin das geht. Ob das eher eine Kritik ist an AIs oder sonst was. Oder was will uns das Ding erzählen? So, das hat mit ganz, ganz, ganz raren Hinweisen nur gearbeitet. Okay. Und hier ist der Film sehr, sehr klar in seiner Deutungsart. Und sogar macht sogar etwas, was ich tendenziell im Film immer scheiße finde, auch in Serien und so, dass alle Leute sich schon über fünf Ecken kennen.
Ja.
Das mag ich nicht. So ist das nicht im Leben. So, das finde ich blöd. Und gerade wenn du schon einen extrem kleinen Cast hast, von, lass da mal 7 Leute mitgespielt haben, dass alle noch interconnected irgendwie miteinander sind, das ist nicht immer so meins. Irgendwie. Also dieser Luke, ich bin dein Vater-Moment, den finde ich doof. Und auch, dass sich der liebevolle Vater Matthew Lillard dann doch so ohne Probleme gegen seine Tochter stellt, oder beziehungsweise seine Tochter genau bei dieser Familie, ich weiß nicht, wie viele Familien da schon durchgeschleust wurden durch dieses Restaurant, dann sagt, ach Papa, lass mal das, Spoiler übrigens, die sind miteinander verwandt, die Polizistin und der Mörder, dass sie da in dem Moment so ein Change of Heart hat. Das finde ich nicht gut. Das kann ich nicht begrüßen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch die Ebene, die mich so ein bisschen, weiß ich, auch ein bisschen kalt lässt vielleicht. Also wo ich denke, ja, also von mir aus hätten die Puppen auch alles irgendwelche, also ich fand bei Willy's Wonderland, dass das einfach Serienkiller sind in Puppenfigur, vollkommen okay für mein Verständnis. Ich brauche da nicht noch irgendwelche Kinder, die dann manipuliert werden von einem Oberbösewicht. Ich finde das schon auch einfach sehr kompliziert erzählt. Also von mir aus könnten die einfach alle abgrundtief böse sein und alles irgendwie Child Molester jetzt in Puppenform. Würde für mich völlig ausreichen. Also wo ich hier den ganz klaren Vorteil sehe, ist, A, sind die Puppen cool gemacht.
Ja, richtig
cool. Die bewegen sich gut. Es gibt ein paar Special Effects, die auch wirklich den Namen verdient haben. Ich meine, der Film ist jetzt nicht abgrundtief blutig, aber es gibt schon ein paar irgendwie nette Momente, die auch gut funktionieren.
Der ist genau blutig genug, dass er in Amerika dieses PG-13 kriegt, by the way. Hier ist er ab 16, aber in Amerika, was ja für die Vermarktung auch Sinn macht, dürfen auch Teenager rein.
Ja. Ja, und das funktioniert für mich alles ganz gut. Und trotzdem glaube ich, hätte ich persönlich, das ist wahrscheinlich dann auch das PG-13-Problem, aber wenn das jetzt ein R-Rated-Film gewesen wäre, von mir aus hätten das Freddy Krueger-mäßige Child-Molester sein können, wo man einfach noch so ein paar creepy Rückblenden bringt, so wie war es früher, als die Typen da vielleicht wirklich gearbeitet haben und super widerlich waren. Und dann hätte das für mich auch noch mehr Bedrohung gehabt und noch mehr Widerlichkeit. Und so war das alles ein bisschen...
Gut, aber jetzt muss man sagen, das ist sich ja natürlich auch an der Freddy-Reihe, also an dieser Videospielreihe, und da sind es auch schon irgendwie Kinder.
Okay.
Man weiß nur nicht, ob es Gespenster sind oder ob die Mechatronics, warum sie auch immer das angenommen haben und so weiter und so fort. Es ist immer klar, es ist das Rätsel dieser Kinder, weswegen auch das Ding damals geschlossen wurde. Und hast du nicht gesehen.
Ich glaube, also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, ich hätte nur gerne mehr in der Realität gesehen als in diesen Träumen, weil ich den Eindruck hatte, alles, was inhaltlich wirklich relevant war, war immer auf dieser Traumebene zwischen denen wurde geklärt. Und in der Realität ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Also,
nee. Oder? Nö, und die Courage unserer Hauptfigur und der Polizistin, die ist ja auch arg behauptet. Also unser Hauptdarsteller ist kein Held im klassischen Sinne. Der ist ziemlich feige und non-konfrontativ. Aber jetzt traut er sich doch irgendwie mit Elektroschocker-Pistole und sonst was so amokmäßig da reinzustürmen. Und ich am meisten nervt mich halt, und da wiederhole ich mich, dass ich nicht genau verstehe, warum die Polizistin, was weiß ich, wie viele Jahre bei diesem Treiben zugucken konnte. Und jetzt einmal unseren komischen unseren rückgratlosen Versagerheld so toll findet, dass sie sich sowohl gegen diese Gespenster als auch gegen ihren eigenen Vater, Spoiler, zu Wehr setzt.
Ja.
Das finde ich. Ich appelliere ja immer für weniger Handlung. Ihr könnt alle Folgen anhören. Wahrscheinlich sage ich zu 90% von wegen, ey, weniger. Hier hätte ich sogar für ein bisschen mehr, dass ich verstehe, warum sie jetzt da so angefixt ist, genau die zu retten und kein Problem hat mit den tausenden anderen Leichen, die da in diesem Restaurant liegen.
Also ich muss auch sagen, dieser Twist, dass Matthew Lillard jetzt auch der Killer ist, den man ja am Anfang gesehen hat als sein Arbeitsberater, der war mir so ein bisschen egal. Also von mir aus hätte der Bösewicht auch tot sein können und auch einfach Teil des Puppenuniversums, der ist da jetzt auch noch in einem Hinterraum. Hätte für mich auch gereicht. Ich brauche da nicht auch noch einen lebendigen Vater. Hätte ja auch sein können, dass sie ihn schon viel früher absolviert hat und nur von dem Geheimnis weiß. Und warum sollte sie das jetzt jemandem erzählen, wenn es eh irgendwie quasi...
Ja, weil sie ja weiß, dass es da ganz viele Opfer gibt. Also er sagt ja auch zu ihr, du wusstest, dass die alle hier tot da hinten in der Abstellkammer rumliegen. Sagt, ja, weiß ich. Also, ne, warum mussten, also was macht unseren Helden so speziell, dass die quasi ihre ganze duckmäuserische Art und ihren ganzen Schweigefuchs ins Wanken kriegt? Mhm. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich mag es nicht, wenn alles interconnected ist in dem Film oder in einem Film an sich. Und stimmt, du hast ja noch was gesagt. Also er ist ja nicht nur interconnected mit Josh Hutcherson, weil er den Bruder umgebracht hat und sich da auch noch so doll dran erinnert, sondern auch noch interconnected zu der Frau, die ja seine Tochter ist. So. Also wirklich alle Charaktere kennen jeden und alles voneinander in dem Film. Das finde ich ein bisschen doof. Das hätte von mir aus mehr random sein können.
Ja, und ja, selbst die Schwester hat ja im Prinzip ja die Figuren vorher in ihrer Fantasie schon alle kennengelernt.
Ja.
Und ist dann ja eigentlich nur mehr und minder durch Zufall. Das war ja noch nicht mal Masterplan. Also, dass die Babysitterin und so da umgebracht wird, da konnten die Puppen ja nicht ahnen, dass deswegen
sie da steckt kein komplexerer Gedanke hinter.
Also ich glaube, so ein bisschen mehr Lenken der Bösewicht, da hätte ich auch okay gefunden.
Ja.
Also wenn der Matthew Lillard ihn zum Beispiel aktiv auf einen Job angefragt hätte, dann hätte ich da ein bisschen mehr Perfidität gesehen.
Ja.
Und das ausgerechnet dieser Betreiber von Freddy's, warum auch immer als Job, wie nennt man denn das, Jobvermittler arbeitet?
Mhm.
Warum eigentlich?
Ja, noch vor allem erfolgreich seine Identität vertuscht haben muss.
Ja.
Der ist nicht mehr Trevor, sonst wie was, der Animatronics-Erfinder, der sich ja nicht zu Schulden kommen lassen hat damals, ne? Also, der gilt ja als unschuldig. Das heißt, der hat einfach so aus einer Motivation von nichts heraus die Idee gehabt, seine Identität zu löschen und jetzt Jobvermittler zu werden. Was ja auch okay ist, wenn man sagt, ey, das ist jetzt mein Game. Ich hole die langweiligsten, größten Dulli-Versager des Arbeitsmarktes und stecke sie da rein. Die wird eh keiner vermissen. So die schwer vermittelbaren. So, es wäre sogar irgendwie so eine leicht gesellschaftliche Kritik gewesen. Keiner vermisst den Menschen, der keine 2 Wochen irgendwie einen Job halten kann. Und die quäle ich so ein bisschen, die mache ich erst psychisch kaputt und dann komme ich selber als der große Hase und mache die tot.
Hätte ich tatsächlich ganz spannend gefunden, wenn das so ein Jigsaw-Mensch gewesen wäre, nach dem Motto, so, ich mache mir jetzt einen Spaß draus, nach 5 Tagen können sie
dann auch leben. Genau, und deswegen wäre auch dieses Five Nights wäre dann deutlicher gewesen. So, die schaffen quasi keine Arbeitswoche, keine normale Werktagswoche bei mir.
Weil das solche Loser sind.
Ja, und keiner vermisst die.
Hätte ich spannend gefunden. Wird leider nicht erzählt von dem Film. Aber
nee, aber ne, also jetzt hatten wir die eine, von wegen alles sind Gespenster-Variante, die mir immer vorgeschlagen wurde. Und das wäre jetzt so mein, es gibt gar keine Gespenster-Variante, sondern einfach nur einen perversen Killer in so einem Mech-Suit, der die alle verrückt machen möchte. Und die Leute denken nur, von wegen, die Mechatronics sind von Geistern besessen, sind sie ja gar nicht. Das ist einfach nur ganz perfides Katz-und-Maus-Spiel. Ist ja wurscht, es sind jetzt verschiedene Filme. Wir haben jetzt den Film, den wir haben, den wir ja beide auch nicht schlecht fanden, obwohl wir jetzt gerade so ein bisschen in den Logiklöchern pochen. Das würde uns aber auch bei jeder Geschichte von der Gruftgeschichte passieren. Und daran erinnert es mich ja, wie gesagt, so Gänsehautgeschichten von der Gruft und so eine ganz kleine, süße, ineinander geschlossene Schauergeschichte.
Ja.
Und teilweise wirklich toll gefilmt. Ey, es gibt diese eine Szene, die schon sehr am Ende, da ziehen diese 4 Mechatronics ihren ehemaligen Herrscher, anders kann man es ja nicht sagen, den ziehen sie quasi in dieses Restaurant zurück, in die Tiefe des Restaurants. Und das sieht so geil aus, weil diese ganzen Mechatronics, die sind alle auch irgendwie attackiert worden während des Films. Also da so Funken, die so fetzen, die Lichter irgendwie flimmern alle und unser Matthew Lillard, der hat auch so blinkende Augen und die sind auch schon kaputt irgendwie, keine Ahnung, und es sieht einfach so fetzig aus, Alter, und dann geht die Musik auch noch so hoch, so Kinderchor-Scheiße, so, ey, was habe ich diese, also den, diese kleine Sequenz hätte ich mir am liebsten als GIF abgespeichert und all meinen Freunden geschickt. Ja. Gott, fand ich das geil. Und auch immer mal wieder, also auch diese Monster sehen einfach todessuper aus. Ich finde es gut, dass nur eins dieser Monster wirklich schnell ist, nämlich dieser Fuchs irgendwie mit seiner Spezialrennmontur. Alle anderen sind eher so dröge, die hinterher stampfende Viecher. Mhm. Also alles, was in diesem Imbiss stattfindet, ist phänomenal geil. Hat so einen leichten Retro-Vibe auch manchmal, so, weil die gucken immer auf Röhrenfernseher und im Hintergrund sind immer sehr gut angebracht, irgendwelche violetten Lichter und sowas. Mhm. Fand ich ästhetisch sehr, sehr pleasing, will ich mal sagen.
Ich fand da auch, also wie gesagt, auch die Kleinigkeiten fand ich super. Es gibt dieses Video, was er kurz anmacht, wenn er die erste Nacht dort verbringt. Stimmt. Und er sozusagen eingeleitet wird mit so einer Dame, die ihn begrüßt. Ah, wenn Sie das Video hier schauen, sind Sie unser neuer Security-Manager in unserem tollen Diner. Und
schön, das ganze dass ich Video ist so
90er-Jahre VHS-mäßig gefilmt und ziemlich ungelenk. Und das ist schon irgendwie ganz schön. Davon hätte ich mir fast ein bisschen mehr gewünscht. Aber im Großen und Ganzen war da schon ein Spaß, dieser Film. Kann ihn gut gucken.
Auf jeden Fall. Und einfach nur an sich auch schön, dass Matthew Lillard einfach nochmal Geld verdient hat nach 100 Jahren.
Ich fand ja auch unseren Hauptdarsteller, jetzt habe ich seinen Namen
wieder vergessen. Josh Hutcherson.
Den fand ich gut. Der wirkte immer so ein bisschen unausgeschlafen und irgendwie fand ich, war er da ziemlich gut in der
Rolle. Ja, auch so unheldenhaft. Also ich glaube, ich mag es ja immer, wenn SchauspielerInnen so aussehen, als würden die auch als würdest du die auch in der echten Welt treffen können. Also wenn die nicht zu schön und zu trainiert und zu ausgeschlafen, wie du es gerade so schön genannt hast, in dem Fall unausgeschlafen sind. Das fand ich ja auch an dieser Last of Us-Serie so toll, dass die so gecastet haben, dass ich denke, ey, die würde ich in der Mönckebergstraße hier in Hamburg auch treffen. Leute, die ungefähr so ausschauen. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass er Bock hässlich ist, aber er ist so einer von uns. Und dann macht es so Sinn, ihn auch als einen von uns zu erzählen, als irgendeinen Typen, der irgendwie nicht das große Karriereass gezogen hat und sich so durchhangeln muss.
Ja.
In Zeiten der Krise, die ja auch immer aktuell, also nicht immer aktuell, die immer erzählt wird in dem Film. Es wird ja immer erzählt, was das auch wirtschaftlich alles bedeutet und dass jeder nach jedem Arschjob so quasi ein bisschen greifen muss.
Jetzt einfach nur von den Schauspielern, fand ich, war dort auch gut besetzt. Ich muss hier gerade nochmal gucken, Matthew Lillard, ja. Mary Stuart Masterson war auch dabei.
Ich weiß nicht, wer Mary Stuart Masterson ist.
Die war damals, hat sie ein paar große Hits gelandet. Benny and June, Grüne Tomaten war sie dabei, Bad Girls. So in den 90ern war die echt ein großer, großer Name.
Ja, und die hat sie, glaube ich, 3-4 Sätze, bevor sie irgendwie tot gekloppt wird oder so. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber.
Ja, das fand ich tatsächlich, weil gut, das ist natürlich auch so ein, man zeichnet irgendwie böse, die ist ja noch nicht mal böse, aber man zeichnet so Personen unsympathisch und dann werden sie einfach mal so nebenbei umgelegt und eigentlich interessiert das einfach keinen.
Nee.
Das war bei ihr schon sehr auffällig, weil so am Ende ihr auch wirklich nicht mehr mit einem Satz irgendwie auf sie verwiesen wurde, nach dem Motto, ah, sie war vielleicht doch kein so schlechter Mensch. Nee, sie war ein schlechter Mensch und ist eigentlich
auch egal. Ist jetzt einfach tot und so egal. Ja, die bleiben ja sogar in dem Haus weiterleben, wo irgendwie Tante Annie tot geprügelt wurde.
Ja, aber so, um das mal so auf den Punkt zu bringen, von meiner Seite eine Empfehlung, kann man gut gucken.
Ja.
Ist genau vielleicht auch irgendwie der Film, den ich erwartet habe, als ich Willy's Wonderland unbedingt gucken wollte.
Willy's Wonderland dachte ich noch ein bisschen mehr hyperaktiv. Manche Filme kriegen so eine abgekultete Nummer durch so ganz hyperaktive Sachen, dass du den Leuten auch einfach nur Filme wegen einer Szene zeigst, die so bonkers ist. So Toxic Avenger mäßig. Ja. Das habe ich bei Willy so ein bisschen erwartet. Aber bei Five Nights nicht, weil Five Nights ja auch eigentlich schon von der Videospiel-Lore minimal ruhiger war.
Mein Wunsch, der perfekte Film, wäre, glaube ich, eine Mischung aus beiden Filmen. Ein Willy's Wonderland, aber so gut gemacht wie dieser, der noch ein bisschen mehr abgeht. So. Aber
ja, minimal mehr abgeht. Aber ich finde es schon als Gespenstergeschichte an sich gut. Ich sehe da Potenzial vielleicht für einen zweiten Teil. Ich wünsche Ihnen auch einen zweiten Teil. Dann reicht es, glaube ich, aber auch tatsächlich. Also noch einmal jetzt die Puppen bonkers gehen lassen. Jetzt so Five Nights at Freddy's 2 jetzt erst recht.
Ja, oder vielleicht noch eine Vorgeschichte, ne? Das, glaube ich, könnte ich mir bei der Reihe fast noch am ehesten vorstellen.
Ja. Ich könnte mir einen guten zweiten Teil vorstellen, wo man denkt, ach kacke, Goldhase ist zurück so und wie gesagt, irgendwie soll das abgerissen werden und die Viecher werden sich auch irgendwie, also mehr Bodycount dadurch, dass sie da mehr Arbeiter reinschicken. Und dann finden sie halt heraus, Matthew Lillard ist auch schon seit Ewigkeiten tot und ist tatsächlich da einfach nur so ein verschimmelter Matthew Lillard in diesem goldenen Hasen und kann sich irgendwie nur noch bewegen, weil er ein Geist ist oder so. Also, dass das auch vielleicht ein bisschen mit diesem Ort zu tun hat, warum. Weil das wird uns zum Beispiel gar nicht erklärt, ein Film, der sonst sehr, sehr viel explizit auserzählt. Es wird nicht erklärt, warum Gespenster auf einmal ein Ding sind. Und warum die Gespenster, klar, weil die Kinder da reingepresst wurden, aber dieses ganze Ding von wegen, also das war ja nicht so, dass Matthew Lillard ein satanistischer Massenmörder war oder dass das Freddys Wunderland da, oder wie man das Ding heißt, auf dem Indianerfriedhof gebaut wurde oder sonst was. Wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass die Seelen der Kinder da drinnen haust.
Ja.
Deswegen hoffe ich auf ein Comeback von Gespenster Matthew Lillard.
Wie gesagt, ich glaube, die Prämisse des Ganzen ist vielleicht die größte Schwäche, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ist das ein unterhaltsames Ding.
Ich will gar nicht so viel meckern. So, wir gehen jetzt auf was auch irgendwie den Film auch ein bisschen kaputt macht. Da ist ein Logikloch und da ist ein Logikloch. Aber wenn du einfach nur sehen willst, so ein klein bisschen spooky, it's not for Shining. Es ist nicht so nervenaufreibend wie Shining. Und ein klein bisschen blutig, das ist nicht so blutig wie Torture Porn. Dann kommst du damit voll zurecht.
Ja, wie gesagt, ich fand ihn noch nicht mal spooky. Also ich glaube, ich fand ihn nicht eine Sekunde spooky. Ich fand ihn relativ unterhaltsam. Ich fand ihn eher witzig. Wie gesagt, die Figuren sind cool. Ich glaube, so muss man es halt sehen. Einfach Unterhaltung und nicht viel mehr. Ich glaube, nur ein bisschen mehr hätte ihm gut getan. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte. Aber ja, von meiner Seite eine Empfehlung. Schaut ihn euch an. Am besten jetzt nochmal im Kino.
Ja.
Ist auch einfach mal was anderes im Kino zu sehen. Nach diesen riesen Blockbustern im Sommer. Jetzt einfach mal einen kleinen Film mal wieder.
Ich habe viele Blockbuster geskippt. Ich habe immer noch nicht Oppenheimer geguckt.
Ja. Ja, das war so ein Monat. Da habe ich Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible 7.
Habe ich auch nicht geguckt.
Und was war denn noch? Indie 5, glaube ich, gesehen.
Indie 5 habe ich geguckt.
Ja, den haben wir auch besprochen. Ja.
Stimmt, den haben wir besprochen. Gibt es eine ganz fantastische Folge zu. Wenn ihr schon dabei seid, uns eine 5-Sterne-Wertung und einen Kommentar abzulassen, könnt ihr auch nochmal die Indie 5-Folge hören.
Ja. Und wir können dieses Mal ein paar Folgen anteasern, weil wir werden diese ein bisschen vorziehen. Wir haben auch besprochen, Tron kommt bald. Ja. Und wir haben besprochen, das Chucky-Remake kommt bald.
Das war ja unsere Anlehnung so ein bisschen ans Halloween-Ding. Das kommt jetzt halt ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, zwei sehr gelungene Episoden. Stay tuned. Ich habe noch gesehen, es ist wieder goldene Zeit des Streaming. Der Streaming-Herbst hat wieder losgelegt. Loki Season 2. Das Finale habe ich noch nicht geguckt. Sehr spitze.
Okay.
Sehr, sehr, sehr spitze. Sehr, Loki sehr Season spitze. 1 schon sehr spitze gewesen. Dann gab es Gen V. Das ist eine Spin-off-Serie zu The Boys. Hast du The Boys geguckt?
Teilweise, ein bisschen.
Da musst du The Boys gucken und dann Gen V gucken.
Okay.
Also weit hinter The Boys, aber irgendwie eine interessante Perspektivwechsel. Invincible kommt wieder.
Okay.
Oh, das sind alles Superhelden-Themen, merke ich gerade. Invincible ist von einem Robert Kirkman-Comic eine Adaption.
Ja, das ist so ein Zeichentrick-Ding, ne?
Genau, genau. Ja. Und weißt du, wer Justin Roiland ist?
Nee.
Das ist der Erfinder von Rick and Morty. Und der wurde ja so ein bisschen rausgecancelt, weil er, keine Ahnung, besoffen seine Frau verprügelt haben soll, hast du nicht gesehen.
Ja, ist auch nicht so nett.
Nee, ist auch berechtigt, ich finde es gut, dass er da raus ist. Und er hatte noch eine andere Spin-off-Serie bei Hulu, die hieß Solar Opposites. Und da wurde er auch rausgeschmissen. Und der hat sehr, sehr viele Leute vertont in beiden Shows. Bei Rick and Morty spricht er quasi einen halben Cast und bei Solar Opposites spricht er den Hauptcharakter. Während die bei Rick and Morty versucht haben, so einen Menschen zu finden, der sich so ähnlich anhört wie Justin Roiland, also quasi gar kein Thema draus machen, dass er raus ist, haben die bei Solar Opposites, das finde ich genial, einen Typen genommen, der eine ganz andere Stimmfarbe hat. Und einen britischen Akzent. Und das ist ja so lustig, dass einfach in der vierten Staffel dieses Cartoons die Hauptperson auf einmal mit einem ganz krass britischen Akzent redet und einer viel, viel tieferen Stimme. Finde ich aber famos, warum nicht das Medium so nutzen, wie es...
Ja, fantastisch.
Ja, Der kriegt so einen Pfeil in den Nacken und der ändert seine Stimmfarbe. Und dann sagen sie, okay, sollen wir dich wieder reparieren? Sollen wir deine alte Stimme machen? Und sagt er, nein, ich mag diese Stimme. Die ist sexy oder sowas. Und geht aus dem Bild. Und dann sagen sie, oh, dieser Stimmenveränderungsstrahl, der ist auch rückwirkend. Das heißt, ab jetzt wird er auch in Flashbacks und so die britische Stimme haben. Also sagen umwobener Superquatsch.
Okay.
Hast du noch irgendwelche Stream-Empfehlungen jetzt, wo die Tage länger dunkel sind?
Ich habe angefangen, diese neue Netflix-Serie zu schauen, The House of Usher.
Stimmt, das ist ja gerade gehypt.
Von dem, oh, wie heißt denn der gute Mensch noch?
Flanagan.
Auch, ja, Mike Flanagan,
ja.
Der auch die Hill House-Serie gemacht hat und das den zweiten Shining. Und den mag ich eigentlich immer meistens ganz gerne. Also The Haunting of Bly Manor fand ich ein bisschen träge.
Hat er nicht auch dieses mit dem der, mit dieser Vampirinsel gemacht? Die Show? Die
ja.
Miniserie?
Ja, ja, auch Netflix, ne?
Ja, ja, wie hieß die denn nochmal? Die war stark.
Oh, die hat mich ein bisschen am zu Ende geguckt, aber habe ich angefangen.
Echt nicht zu Ende geguckt? Fand ich mit sein stärkstes Projekt. Das hat mich so ein bisschen an Brennen muss Salem erinnert, aber.
Ja, wie gesagt, er hat ja auch so. Auch durch Shining ja echt. Hm. Also auch zu Stephen King ja offenbar ja. Kontakt. Die haben ja auch ja. beide Alkoholvergangenheit und.
Geilo.
Haben sich da wohl auch gut mit verstanden ja. bei diesem Thema. Das ist ja mehrfach thematisiert, dass ja anscheinend das ja vor allem eine Parabel zur Alkoholkonsum yeah. ist. Ja, ich mag die Sachen, die er macht, eigentlich ganz gerne. Mir sind sie manchmal ein bisschen zu vorhersehbar mittlerweile, weil man irgendwie jetzt immer weiß, es ist irgendwie eben nicht nur Grusel, sondern es ist immer dieses Familiendrama dazwischen yeah. und in House of Usher siehst du auch in der ersten Folge schon, was so die Folgen sind, dass alle sterben. Surprise, also es ist gar kein Spoiler, weil das wird in den ersten 5 Minuten gezeigt. Und dann ist der Niedergang sozusagen Thema dieser Serie, aber es ist geil gemacht, also super aufwendig, alles super schick, geile Orte, sehr atmosphärisch. Da freue ich mich ein bisschen, das weiter zu gucken. Aber ich gucke gerade sehr wenig, also einfach aus Zeitmangel, aber das wird hoffentlich mehr. Ich habe neulich 2 Dokus gesehen zum gleichen Thema. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die heißen. Das war so ein Vulkan-Ehepaar, so Vulkanforscher. Die haben wirklich existiert. Und ziemlich zeitnah haben Werner Herzog und eine andere Filmemacherin
zeitgleich... Ich wollte gerade sagen, da gibt es einen Film von Werner Herzog zu. Ja.
Genau, die haben zeitgleich jeweils eine Dokumentation drüber gemacht. Die eine kann man auch, glaube ich, bei Disney gucken. Und dann gibt es noch den Werner Herzog-Film. Und wir haben uns die bei Freunden so im Abstand von einer Woche nacheinander angeguckt. Erst den... von der Filmemacherin, glaube ich, und dann die Woche drauf den von Werner Herzog. Und das war ganz cool, weil das ist krass. Also das sind wirklich so zwei, da haben sich echt zwei gefunden. Die waren wirklich nur bei, irgendwie haben die, sind die so nah an Vulkane ran und haben da abgehangen und haben die natürlich auch ein bisschen erforscht, aber haben auch irgendwann angefangen, irgendwie das zu fotografieren und zu filmen. Und teilweise ist es so krasse Bilder, die sie da gedreht haben und waren so nah an irgendwie Lava und total crazy. Das war beeindruckend.
Und welche schmeckt dir mehr? Die Herzog-Version oder die von einer Filmemacherin mit klarem Verstand?
Also als Film ist der Herzog-Film irgendwie interessanter. Das andere ist halt wirklich mehr eine klassische Dokumentation. Ich muss aber sagen, dass, glaube ich, die Reihenfolge, die zu gucken, so wie wir sie geguckt haben, großartig war. Weil erst guckst du die bisschen nüchterne Doku und dann guckst du den Film nochmal durch Herzogs Brille. Und das Schöne ist, dass die teilweise auch unterschiedliches Bildmaterial verwendet haben, teilweise auch das Gleiche von denen, weil die das auch alles selber gedreht haben. Aber es wird halt an so ganz vielen Stellen ergänzt. Und also das, was sie zum Beispiel auslässt, das kommt bei ihm dann noch rein. Und das ist eigentlich eine ganz cool, also so wie eigentlich ein langer Film, der einfach noch viel mehr Facetten bietet. Also ich kann jedem raten, wenn man sich das anguckt, dann auch einfach mal beide Filme anguckt. Die gehen, glaube ich, beide 90 Minuten, tun nicht weh. Ich glaube, selbst Werner Herzogs Film war eigentlich mehr ein Fernsehfilm. Frage mich jetzt nicht, für welchen Sender, aber in den USA. Eigentlich total spannend. Allein die Bilder sind beeindruckend.
Ja, das, ich habe gesagt, den Herzog-Film habe ich gesehen. Das ist mir aber so witzig, wenn man eine nüchterne Dokumentation hat und dann Werner Herzog, der alles immer so diese Metaphern in diese bedeutungsschweren Metaphern verwandelt. Ich erinnere mich nur liebend gerne an Werner. Ich liebe Werner Herzog, wie er da mit seinem stark badischen Akzent oder was oder schwäbischen Akzent erzählt. Aber nur auf so einen kleinen Pinguin zeigt, der mit der Herde irgendwie nicht mehr hinterherkommt und er macht da eine Metapher zu Grausamkeit und Verrücktheit der Gesellschaft auf. Ja. Das ist einfach nur einfach ein ganz süßes kleiner Pinguin.
Ich habe mal irgendwann, also
This is the definition of madness. Ja, bitte.
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon was von Herzog gehört und glaube ich auch irgendwas mal gesehen. Und aber irgendwann war im 3001-Kino hier in Hamburg so ein Special, da lief Grizzly Man und als Vorfilm lief ein, ja was war das, ein Kurzfilm, wo jemand, der Herzog perfekt imitieren kann, ich glaube sogar mit seinen eigenen Worten, halt irgendeine Quatschgeschichte erzählt hat. Das war noch vor Incident at Loch Ness, da hat er sich auch selber nochmal persifliert.
Ja.
Und aber ich habe halt diesen Kurzfilm vorher gesehen, ohne jetzt groß zu wissen, wer, was macht Herzog da eigentlich. Und durch diesen Sprachduktus, den jemand imitiert hat.
Ja.
Und dann Grizzly Man, ja, einen eigentlich total ernsten Film, wo ja auch wirklich die Hauptperson irgendwie verstorben ist. Ja. Und dann aber Herzogs Stimme dazu zu hören, das hat dem so eine humoristische Note nochmal verliehen. Das war wirklich ein Happening.
Über Grizzly Man versus Strojek habe ich damals in der Uni eine Abschlussarbeit geschrieben.
Ja, sieh an.
Mhm. Das eine klar inszeniert ist ein Spielfilm Strojek, aber mit Sachen, die Herzog nicht steuern kann.
Mhm.
Und das andere ist ja einfach ein Doku-Film, wo Herzog alles steuert. So. Also, dass er beide Medien quasi so verdreht und verzwirbelt. So, das ist... Da könnte ich jetzt auch den nächsten Podcast so machen. Aber das vielleicht irgendwann mal. Dann kann ich diese alte Hausarbeit wiederholen, einfach komplett vorlesen. Die kam gut an.
Ja, aber Herzog macht auch einfach Spaß. Jetzt auch bei diesem Film. Man sieht da irgendwie, wie, ich glaube, da wird so ein Auto, also bei dem Vulkanfilm, die sind so ein Auto, ziehen sie irgendwie den Abhang wieder hoch, weil die da irgendwie wirklich durch unwegsamstes Gelände mussten. Und er hat dann irgendwie so diesen Kommentar, so er hätte voll Bock gehabt, mit denen nochmal durch die, da irgendwo lang zu ziehen und das mit Autos irgendwie einen Berg hochziehen, das kennt er irgendwie auch so. Und also lässt sich auch nicht nehmen, so mal ein bisschen Selbstironie da einzubauen.
Ich finde es ja so Wahnsinn. Und dann werden wir im Podcast auch wirklich diese Szene in Grizzly Man, wo er dieses Tape hört und sich aber trotzdem volle Möhre in den Frame setzt. Und auch diese, ist das die Schwester von dem Grizzly Man oder so? Irgendwie eine Verwandte. Die lässt er auch nicht aus dem Frame raus. So. Also er entlässt sie nicht in seiner Inszenierung. Mhm. Der guckt dann so ganz, und man hört auch nicht, was los ist. Man kann nur aus, das war quasi der erste Reaction-YouTuber der Welt sozusagen. Man kann nur aus Herzogs Reactions ablesen, wie schlimm das alles sein muss. Und das ist natürlich eine Rücksichtslosigkeit nonetheless, also dass er sich das so vorstellt, wie das sein muss, und dann dreht er sich zu dieser Schwester, whatever, und sagt, you must promise me never to listen to this, destroy the tape oder sonst was. Also das ist ja so viel Pathos drin, dass das da ja fast schon also jede ethische und auch journalistische Aufgabe eines Dokumentarfilmers komplett aufgegeben wird für diesen Schmalz. Fast, ja. für diesen Überlebensschmalz Mann gegen Natur.
Ja, ich glaube, wir müssen mal was über Herzog machen.
Über Herzog.
Herzog, Herzog, ja.
Sehr schön. Ja, gerne doch. Ja, ihr Liebe, wünscht ihr euch noch crazy Filme für unseren Weihnachts-Weihnachts-Marathon? Jede Woche ein neuer Film. Ha, als würden wir das schaffen. Aber wir versuchen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Perlen raus.
Ja, ich habe auch schon wieder vergessen, was wir alles in der Jubiläumsfolge irgendwie angeteasert haben, was wir unbedingt machen wollen. Aber Roger Rabbit müssen wir dringend machen.
Vielleicht gibt es noch andere. Gibt es irgendwelche Weihnachtsknaller? Haben wir schon mal jemals eine klassische Weihnachtsepisode gemacht?
Weiß ich nicht, aber was willst du denn da besprechen?
Da gibt es viele Weihnachtsfilme, die cool sind.
Ja.
Gremlins.
Ja.
Habe ich Gremlins schon besprochen?
Bad Santa.
Ich habe diesen Krampus-Film habe ich besprochen. Das war, glaube ich, mein Versuch einer Weihnachtsepisode.
Der sehr guter Film. Nicht geguckt.
Den liebe ich. Egal, wir verstricken uns. Haut rein, ihr Lieben.
Ja, auf Wiedersehen.